Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, das passiert schon selten, dass Himmelfahrt wie heute ausgerechnet auf den 1. Mai fällt. Bruder Nordzig hat uns ja schon eine geniale Deutung dieses Zusammentreffens angeboten. Aber die meisten um uns herum feiern heute ganz normal den sogenannten Tag der Arbeit. Da schicken traditionell die Gewerkschaften ihre Anhänger auf die Straße zu den sogenannten Mai-Demonstrationen und damit wollen sie Macht demonstrieren, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Das ist der Sinn. Auch Himmelfahrt war eine Machtdemonstration. Das ist vielen Christen gar nicht bewusst. Und darum führt dieser Tag in manchen Gemeinden auch ein regelrechtes Schattendasein. Bekommt nicht annähernd die Aufmerksamkeit wie etwa Pfingsten, Ostern, Weihnachten. Aber Himmelfahrt war eine Machtdemonstration. So schreibt es jedenfalls der Apostel Paulus in seinem Kurzbericht über diesen Himmelfahrtstag. In der Lesung eben haben wir die Zusammenfassung von Lukas gehört, aus dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Und in unserer Predigt wollen wir uns jetzt dem Himmelfahrtstext des Apostel Paulus zuwenden, wie er aufgeschrieben ist in Epheser 1, 18 bis 23. Sie haben das auch vor sich. Es geht uns um die Verse 18 bis 23 aus Epheser 1. Da bittet Paulus, er, nämlich Gott, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Und dann geht es in Vers 19 weiter, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist und erfüllt wird von dem, der alles in allem erfüllt. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass wir recht erkennen, was an diesem Tag damals geschehen ist. Und was das für uns heute verändert. Amen. Das Ereignis von Himmelfahrt ist ein Machtausweis für Jesus. Und jetzt kommt unser Problem, dass wir nämlich von dieser Macht in unserem Alltag oft so wenig sehen. Und damit stehen wir nicht allein da. Das ist immer wieder das Problem der Christen. Denken wir nur an jenes Ereignis aus dem Jahr 1956, wo 5 junge Missionare, unter ihnen Jim Elliot, es wagten, zum ersten Mal in den Urwald von Ecuador vorzudringen, zu dem wilden Stamm der Auca-Indianer. Sie waren die ersten Weißen, die das taten aus Liebe zu den Menschen dort. Sie landen mit dem Flugzeug im Dschungel, haben erste Kontakte und es läuft am Anfang sehr gut. Und dennoch findet man sie kurze Zeit später ermordet auf an einem Fluss im Dschungel. Und dieses Beispiel, das berühmt geworden ist, wirft ganz krass die Frage auf, die jeden Christen früher oder später bedrängt. Warum zeigt Gott seine Macht nicht deutlicher? Warum mutet er uns das zu, dass wir uns manchmal so ohnmächtig fühlen, so ausgeliefert? Warum stellt Gott seine Macht nicht deutlicher zur Schau? Das können wir am Beispiel der Auca-Indianer sehen. Das sehen wir aber auch, wenn seine Gebote um uns herum mit Füßen getreten werden und man Gott öffentlich verhöhnen kann und den Eindruck hat, er tut gar nichts dagegen. Er lässt das so zu. Oder wenn man krank ist und es wird einfach nicht besser. Und man ruft Gottes Macht an. Und es geschieht nicht das, was man erhofft und erbittet. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt er sogar sich selbst verhöhnen? Warum dürfen noch andere Mächte so viel Einfluss haben? Das ist eine der bedrückendsten Fragen, mit denen Christen sich herumschlagen müssen. Und das stellt sich am Himmelfahrt besonders krass, diese Frage. Und Paulus weiß um das Gewicht und um die Kompliziertheit dieses Problems und er zeigt deshalb, die Lösung liegt nicht einfach auf der Hand. Das ist nicht so einfach. Er sagt deswegen, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Er bittet Gott um Erleuchtung, um Klarheit. Er sagt nicht, das muss doch jeder kapieren, das ist doch wohl logisch, das liegt doch auf der Hand. Sondern er betet extra dafür, dass Gott uns Christen die Augen für diese Zusammenhänge öffnet. Das haben wir offensichtlich nötig. Und in dem Vers 18 bittet Paulus, das ist jetzt nicht im Einzelnen abgedruckt, um offene Augen, dass wir sehen, was für eine großartige Zukunft wir Christen haben. Und ab Vers 19 steuert Paulus dann die Machtfrage an. Da betet er für entschiedene Christen. Er, Gott, gebe euch erleuchtete Augen. Paulus sagt nicht, ihr wisst ja, dass die Dinge alle klar sind, sondern Paulus sagt, ihr braucht geöffnete Augen. Ihr braucht von Gott geöffnete Augen. Paulus braucht das selbst. Als er diesen Brief schreibt, ist seine eigene Situation dazu angetan, an Gottes Macht zu zweifeln, denn er sitzt im Gefängnis. Und Gott lässt das zu, dass sein Diener, sein herausragender Diener Paulus im Gefängnis sitzt. Und Gott schickt nicht gleich einen Engel, um ihn da rauszuholen. Gott stellt seine Macht nicht öffentlich zur Schau in dieser Situation. Und Paulus braucht den Blick für Gottes Macht. Und die Epheser brauchen ihn auch. Viele von denen dürften sich nicht besonders stark gefühlt haben. Sie lebten in einem ganz schwierigen heidnischen Umfeld. Sie hatten mit vielen Angriffen und Anfechtungen zu tun, wie wir auch. Und das ist offensichtlich verhältnismäßig normal, dass wir uns als Christen nicht immer super stark fühlen. Das ist offensichtlich normal. Und diese Macht, die Paulus jetzt hier mit gewichtigen Worten beschreibt, das ist nicht wie der Zaubertrank des Miraculix bei Asterix und Obelix, den man einfach so zu sich nimmt und dann kann man vor lauter Kraft nicht laufen. Das ist auch kein Wundermittel mit Sofortwirkung, sondern Paulus betet darum, dass uns dafür die Augen geöffnet werden. Und damit ist von vornherein klar, die Größe von Gottes Kraft in unserem Leben fällt nicht immer gleich ins Auge. Kann man leicht übersehen. Die liegt nicht auf der Hand. Und manche meinen nämlich so, wenn Gottes Kraft in deinem Leben wirkt, dann fühlst du dich immer wahnsinnig stark. Dann reißt dich das mit, dann stehst du den ganzen Tag unter Strom und dann ist immer ordentlich Lehm in der Bude, in der Bude deines Lebens. Aber so ist es offensichtlich nicht. Die Bibel sagt, Gottes Kraft ist immer da, aber sie ist manchmal unsichtbar, unspürbar. Und dennoch ist sie da. Und so sehen Sie genau hin, Paulus bittet nicht um Erfüllung mit neuer Power. Er sagt nicht, Gott erfülle euch mit völlig neuer Power, damit ihr dann endlich losgehen könnt. Sondern Paulus bittet um geöffnete Augen für die Power, die vorhanden ist. Für die Kraft Gottes, die da ist. Und sehen Sie genau hin, die Kraft, mit der Gott an uns wirkt, bleibt Gottes Kraft. Paulus sagt nicht, Gott gebe euch offene Augen dafür, was die überragende Größe eurer Kraft ist. Wie das gelehrt wird im New Age, im positiven Denken, deine Möglichkeiten und du hast diese Kraft. Und manche setzen dann einfach dafür den Heiligen Geist ein. Du hast den Heiligen Geist in dir und jetzt hast du die Kraft und du kannst das anzapfen und du musst die Energie nur umsetzen und du musst positiv denken und vorangehen und dann wirst du es schaffen und nun sei nicht so kleinmütig. Paulus sagt das nicht. Er ist viel, viel nüchterner. Er sagt nicht, er kennt, was die überragende Größe eurer Kraft ist. Das ist so ein Irrtum. Manche denken bei der Bekehrung, da bekomme ich eine Kraftausstattung mit und jetzt muss ich nur noch loslaufen und jetzt habe ich gewissermaßen alles bei mir, jetzt bin ich ein für alle Mal ausgerüstet, jetzt muss ich ab und zu mal nachfüllen, den Akku und dann läuft das. Dann schaffe ich das. Und Paulus sagt, nein, es bleibt Gottes Kraft. Das heißt, ich bleibe täglich darauf angewiesen, auf die Verbindung mit ihm. Ich für mich genommen, ich bin immer wieder schwach und fehlbar. Aber dennoch ist Gott mit seiner Kraft da und will durch mich wirken. Es bleibt die totale Abhängigkeit von ihm. Und jemand hat das mal verglichen mit diesem Unterschied zwischen einem Straßenbahnchristen und einem Autochristen. Wir denken manchmal, wir könnten Autochristen sein. Fahren ab und zu mal zur Tankstelle, füllen nach und dann geht's wieder los. Auto, selbst. Wir bewegen uns selbst. Wir kommen selbst voran. Aber biblisch ist das nicht. Biblisch sind Straßenbahnchristen, die immer in Verbindung mit der Oberleitung bleiben, die ständig abhängig sind, ständig in dieser Verbindung mit Jesus Christus stehen. Das meint Paulus hier. Das ist die Größe seiner Kraft, die immer wieder in unser Leben hineinkommt und von der wir leben, tagtäglich, und an die wir gebunden sind und von der wir abhängig sind und in der wir aber dann auch stark sind. Also entscheidend ist nicht, ob ich diese Kraft fühle, sondern dass sie wirklich da ist. Das ist das Entscheidende. Und das ist das Erste, was Paulus uns hier zeigt. Zwei Hauptgedanken sind es eigentlich, die er uns heute Morgen hier vor Augen führt. Der erste heißt, Gottes Macht ist für dich da. Gottes Macht ist für dich da. Das sagt er uns hier in Epheser 1. Und jetzt ist die Frage, woran kann ich das erkennen? Woran kann ich das wissen? Und Paulus sagt, das kannst du schon an einer Sache erkennen. Ganz einfach, daran, dass du gläubig wurdest. Wenn du Christ bist, kannst du das daran erkennen, dass du gläubig wurdest. So argumentiert er eben, wie groß die Kraft ist an uns, die wir glauben, gemäß, oder man könnte auch sagen, durch die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist der erste Beweis. Paulus sagt, daran siehst du, dass Gottes Kraft in deinem Leben tätig geworden ist. Wenn sie Christ geworden sind, dann sind sie es nur deshalb geworden, weil Gott mit dieser mächtigen Kraft an ihnen gewirkt hat. Sonst wäre es gar nicht gegangen. Das ist der erste Beweis, den Gott ihnen gibt. Paulus sagt deutlich, Gottes Macht ist für dich da. Überlegen Sie mal, es ist absolut nicht wahrscheinlich, dass ein Mensch Christ wird. Ist sogar total unwahrscheinlich. Deswegen sind ja auch die meisten Menschen keine Christen. Man muss sich nur mal klar machen, wie viele Hindernisse überwunden werden, bis ein normaler Mensch Christ ist. Diese Hindernisse, die sind uns nicht bewusst als Nichtchristen, aber sie sind da, sie sind Folgen des Sündenfalls. Da ist einmal unser verdunkelter Verstand. Der natürliche Mensch, sagt Paulus, vernimmt nichts vom Geist Gottes. 1. Korinther 2, 14. Unser verdunkelter Verstand, der sich gegen Gottes Wahrheit sträubt und der andere Dinge, die eigentlich viel weniger logisch sind, viel lieber annimmt. Das ist ein Riesenproblem beim Christwerden. Außerdem wird unser Verstand noch ständig gefüttert von Einflüssen, die eher gegen Gott gerichtet sind. Von falschem Denken mehr gefüttert als von richtigem Denken. Und wenn wir uns klar machen, was der Neurophysiologe Eccles gesagt hat, dass unser Gehirn wie ein Klavier ist, das nicht selber denkt, sondern auf dem gewissermaßen gedacht wird, dann ist immer wieder die Frage, welche Gedanken und welche Einflüsse denken mit unserem Gehirn und spielen auf dieser Klaviatur. Wir werden von ganz vielen falschen, von Gott weggeführten, ja gegen Gott gerichteten Gedanken ständig gefüttert und geprägt. Es ist absolut unwahrscheinlich, dass einer Christ wird. Und dann kommt noch ein weiteres Hindernis dazu. Zu dem verdunkelten Verstand kommt noch das verdorbene Herz. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist böse von Jugend an. Unser Herz hat die Tendenz zum Stolz. Das will sich nicht beugen. Unser Herz hat die Tendenz zur Verhärtung. Wir sind festgelegt auf den falschen Weg. Unser Herz ist wie harte Gartenerde, in die nichts reingehen will von gutem Samen. Das Herz des normalen, natürlichen Menschen hat die Tendenz zur Bösartigkeit, hat eine eigenartige Vorliebe für die Sünde. Und Jesus hat ja gesagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Johannes 3, denn ihre Werke waren böse. Eine ganz schlimme Tendenz zur Bösartigkeit und zur Ablehnung Gottes. Die nächste Tendenz, die im normalen, natürlichen Herzen steckt, Römer 8, Vers 7, das Trachten des natürlichen Menschen ist Feindschaft gegen Gott. Das ist die Situation des natürlichen, des normalen Menschen. Und darum ist es absolut menschlich gesehen zunächst mal unwahrscheinlich, dass einer Christ wird. Und Paulus sagt jetzt, überleg mal, was bei dir passiert ist. Dein Herz und Verstand verdunkelt. Die Sünde hat dich völlig korrumpiert. Und doch, wie überschwänglich groß, Vers 19, ist seine Kraft an uns, die wir glauben, gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Wissen Sie, deswegen ist der Mensch auch so anfällig für gottfeindliche Denksysteme. Wie gern nehmen die meisten etwa die Theorie an, mit der die Schöpfung weg erklärt werden kann. Ein Wissenschaftler, Sir Arthur Keith, hat mal gesagt, die Evolutionslehre ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative ein Schöpfungsakt Gottes wäre. Und das ist absolut undenkbar. Zitat Ende. Warum undenkbar? Wir wollen es nicht wahrhaben. Wir wollen nicht, dass da ein Schöpfer ist, dem wir verantwortlich sind. Wir glauben gern das Gegenteil. Das ist die natürliche Tendenz unseres Denkens. Und wenn so ein total von der Sünde umklammerter und festgehaltener Mensch zum Glauben kommen soll, dann muss Gott selbst eingreifen mit seiner ganzen Macht. Unsere Aufgabe ist dabei, das Evangelium zu predigen, die Wahrheit zu sagen. Und Gott selbst muss den Menschen dann total erneuern. Er muss ihn verändern. Sonst wird gar nichts geschehen. Und wenn sie Christ geworden sind, dann hat Gott massivst in ihr Leben eingegriffen. Sonst wäre das nie und nimmer gegangen. Wenn sie diese Demut bekommen haben, dass sie sich vor Jesus gebeugt haben und gesagt, ich bin ein verlorener Sünder. Ich brauche deine Vergebung. Ich trete die Herrschaft meines Lebens an dich ab. Ich beuge mich mit meinem ganzen Stolz unter dein Urteil. Wenn sie das gesagt haben, von Herzen, zu Jesus, dann ist das das Ergebnis einer wunderbaren Operation Gottes in ihrem Leben und in meinem Leben. Und Paulus hat gesagt, das zeigt, Gottes Macht ist für dich da. Wie überschwänglich groß seine Kraft ist an uns, die wir glauben dürfen, hätte er auch sagen können. Und zwar gemäß, und dann verwendet er vier Wörter in dichtester Reihenfolge, die alle ganz mächtig und wuchtig sind, gemäß der überragenden Größe seiner Kraft, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also sehr viel geballter kann man das nicht mehr sagen, ja? Überragende Größe, Wirksamkeit, Macht, Stärke. Da steckt ja auch bei Wirksamkeit das Wort Energia, Energie, Gottes Macht wirkt. Das alles hat er für dich und in deinem Leben getan. Also Paulus sagt, guck genau hin. Das ist der Punkt, an dem du konkret ablesen kannst, dass Gottes Macht in deinem Leben am Wirken ist. Wir wünschen uns manchmal, diese Macht noch ganz anders zu erleben und zu spüren. Und manchmal geschieht das ja auch. Manchmal machen wir so überraschende Erfahrungen, dass eine gefährliche Situation doch noch abgewendet wird, obwohl man gar nicht damit rechnen konnte. Dass eine Tür sich plötzlich öffnet, die total verschlossen schien. Dass eine Arbeitsstelle erhalten bleibt, die schon dreimal sicher wegrationalisiert war. Es passieren so viele Dinge, wo wir richtig meinen, den Atem Gottes zu spüren, wo sich eine Not und Sorge plötzlich auflöst und uns ein Glück und eine Dankbarkeit erfasst, die nur von Gott kommen kann. Das ist wahr, aber das ist nicht immer so. Und das ist auch nicht so der Normalfall immer. Gott hat es für richtig gehalten, dass wir hier, wie Paulus sagt, im Glauben leben und nicht im Schauen, dass sich eben vieles noch nicht auflöst. Dass uns eben der Kampf des Glaubens, zu dem Jesus seine Leute auffordert, noch nicht abgenommen ist. Dass wir nicht einfach auf Wolke 7 durchs Leben schweben. So sehr wir uns das manchmal wünschen. Ob es gut für uns wäre, ist eine ganz andere Frage. Aber wir wünschen uns es sicher. Das ist nicht so. Und das war auch bei Paulus nicht so. Und dennoch gilt, Gottes Macht ist für dich da. In jeder Sekunde. Das darfst du wissen. Gottes Kraft und Gottes Macht ist da mit ihrer ganzen Wucht, mit ihrer ganzen Wirksamkeit. Hier, mit der überragenden Größe seiner Kraft nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Das ist da. Und damit kann und wird Gott jederzeit das in deinem Leben tun, was richtig ist für dich. Und was dich weiterbringt. Und was dich in deinem Glauben stärkt. Und was dich bei Jesus hält. Wenn du ihm gehörst mit Haut und Haar. Das ist also das Erste. Gottes Macht ist für dich da. Und dann ein zweiter Gedanke, den Paulus uns noch zeigt hier. Er setzt da gewissermaßen noch einen drauf. Paulus weiß ja, wie leicht wir dazu neigen, Gottes Kraft zu überschätzen, zu unterschätzen und die Schwierigkeiten um uns herum zu überschätzen. Das ist unsere normale Denkrichtung. Wir unterschätzen Gottes Kraft und überschätzen die Macht und die Möglichkeit der ganzen Schwierigkeiten um uns herum. So, und jetzt fügt Paulus noch das hinzu. Er sagt, ich zeige dir jetzt ein Beispiel, an dem du die ganze Wucht und Wirksamkeit von Gottes Macht noch deutlicher erkennen kannst. Wir hatten also Punkt 1, Gottes Macht ist für dich da. Und jetzt kommt der zweite Gedanke. Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Das ist das Zweite. Und das beweist Paulus jetzt ab Vers 20. Da sagt er, wenn du wissen willst, wie groß und real diese Macht Gottes wirklich ist, dann guck dir genau an, was Gott mit Jesus gemacht hat. Ab Vers 20. Diese Macht, die an uns gewirkt hat, als wir gläubig wurden, dieselbe Macht, die hat er in Christus wirksam werden lassen, zunächst mal, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seinen Rechten in der Himmelswelt eingesetzt ist. Also Paulus sagt, wenn du wissen willst, was da für eine Macht bei dir ist, mit der Gott in dir wirkt, dann sieh dir den besonderen Machtbeweis an, den Gott an Jesus erbracht hat. Natürlich macht Gott mit dir nicht in jeder Hinsicht dasselbe, wie er mit Jesus gemacht hat. Aber es ist derselbe Gott, der da wirkt. Und es ist dieselbe Macht, die da in Anschlag gebracht wird. Und diese Macht, die wirkt auch in deinem Leben. Brauchst du gar keine Sorge zu haben. Also Paulus sagt, Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Und ich zeige dir das jetzt an Jesu. Guck dir die Macht Jesu an. Da ist zunächst mal die Macht Jesu über den Tod. Die hat denn Christus wirksam werden lassen, Vers 20, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat, steht hier. Schauen Sie, die größte spürbare Macht in dieser Welt ist der Tod. Wer die Machtfrage lösen will, der muss sich daran messen lassen. Wer vor dem Tod kapituliert, der ist nicht wirklich mächtig. Nicht wirklich. Und das hat ein Mächtiger wie Napoleon sehr deutlich gesehen. Man nimmt ja an, dass möglicherweise Napoleon zum Ende seines Lebens noch sich bekehrt hat. Es gibt da interessante Zeugnisse, die nicht letzte Klarheit verschaffen, aber doch uns manches zu denken geben. Und Napoleon hat einmal Folgendes sehr klar gesagt. Er sagt, ich kenne die Menschen und ich sage ihnen, dass Jesus Christus kein Mensch wie die anderen ist. Er ist der Sohn des ewigen Gottes. Mit einer Autorität befiehlt er, dass wir glauben wollen, dass wir glauben sollen. Und er gibt dafür keinen anderen Grund an, als diese ungeheuren Worte, dass er sagt, ich bin Gott. Und dann vergleicht Napoleon sein Sterben mit dem Sterben und Auferstehen von Jesus. Und er sagt, ermordet von der englischen Regierung sterbe ich vorzeitig und mein sterblicher Leib muss zur Erde zurückkehren, um Nahrung für die Würmer zu werden. Welch eine tiefe Kluft zwischen meinem tiefen Elend und der ewigen Herrschaft Christi, die verkündet, geliebt und geehrt wird und sich über den ganzen Erdkreis ausbreitet. Zitat Napoleon. Der hatte etwas kapiert. Nur eine Macht, die den Tod in seiner Endgültigkeit aushebelt, hat wirklich den Namen Macht verdient. Und genau diese Macht hat Gott an Jesus bewiesen. Wir kommen doch von Ostern her. Gott hat den Zerfallsprozess gestoppt und umgekehrt. Aber mehr noch, er hat Jesus nicht nur in dieses Leben zurückgebracht, so wie Jesus ja den Lazarus auch in dieses Leben zurückgebracht hat, sondern mehr noch, er hat Gott, der Vater, hat den Sohn zu einer völlig überlegenen neuen Qualität von Leben zurückgebracht. Er hat ihn real auferweckt, leiblich auferweckt und dennoch unsterblich gemacht. Leiblich auferweckt und dennoch unsterblich gemacht. Eine völlig neue Qualität der Übermacht gegen den Tod. Das hat er an Jesus getan. Das ist die erste große Hilfe, die Paulus uns gibt, die wir von der Machtfrage umgetrieben werden und uns manchmal so ohnmächtig fühlen und sehen, wo wirkt denn Gottes Macht? Und Paulus sagt, seht hin, diese selbe Macht, die wirkt in euch, mit der Gott Jesus auferweckt hat. Das ist die Macht, keine geringere. Und damit ist nochmal deutlich, schauen Sie, Gott setzt diese Macht nicht immer so ein, dass er seinen Leuten alles Leid erspart. So setzt er sie nicht immer ein. Sogar Jesus, sein eigener Sohn, musste ja leiden. Nach Gottes Willen leiden und sterben. Und obwohl in Jesus die Fülle von Gottes Macht größer war als in jedem anderen, als er über diese Erde ging, hat er doch Leid und Not ertragen müssen. Trotz all dieser Machtfülle. Unvorstellbar. Weil Gott es zuließ und weil er es für richtig hielt. Und am Ende hat die Macht über alles Leid triumphiert. Und schauen Sie, genau diese Macht, die das Leid aus uns oft verborgenen Gründen, die wir noch nicht durchschauen, zulässt, aber nie die Kontrolle darüber verliert und schließlich in der Auferstehung triumphiert. Diese Macht, die das Leid zulässt, es aber nie außer Kontrolle verliert und schließlich in der Auferstehung darüber triumphiert. Diese Macht ist die Macht, mit der Gott an Jesus gewirkt hat. Und mit der er an dir wirkt. Diese Macht. Das ist also die erste Hilfe, die Paulus uns gibt, wenn er sagt, Gottes Macht ist stärker, als du denkst. Es ist die Macht über den Tod. Sieh dir das an bei Jesus. Und dann bringt uns Paulus einen weiteren Machtbeweis, wie Gott Seine Macht an Jesus hat sich auswirken lassen. Und das ist der Beweis, der mit unserem Tag heute zusammenhängt. Er fährt nämlich fort in Vers 20. Und er hat ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt eingesetzt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und über jeden Namen. Das ist das Himmelfahrtsereignis. Jesu Macht über alle Mächte der Welt. Dieses Geschehen wird dort beschrieben, dass Jesus aus dieser für uns noch sichtbaren Welt in Gottes ewige Welt zurückgegangen ist, dass er jetzt aller Begrenzung enthoben ist. Wir pusten die Kerze aus, aber für Jesus bedeutet es, er kann jetzt jederzeit überall Zugang haben. Er ist in keiner Weise mehr eingeschränkt. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Die Rechte ist der Ehrenplatz. Wenn Sie bei einem Bankett Ehrengast sind, dann sitzen sie immer zur Rechten des Gastgebers. Die Rechte des Gastgebers ist der Ehrenplatz. Und so wird hier betont, die Ehrenstellung Jesu. Er ist Mitregent des Vaters im Himmel. Er ist der Ehrengast. Und das hat jetzt starke Konsequenzen, sagt Paulus. Seht hin, Vers 21. Er ist jetzt hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und jetzt ist die große Frage, was ist mit den Mächten hier gemeint, über die Jesus gesetzt ist? Wenn Sie sich noch an den Epheserbrief erinnern, Macht, Gewalt, Kraft, Herrschaft, dann wissen Sie, das ist eine Bezeichnung für die Engelwesen. Aber was für Engel? In der jenseitigen Welt gibt es ja Diener Gottes und Diener Satans. Es gibt Engel und es gibt Dämonen. Und wenn Paulus diese Begriffe, die er hier verwendet, benutzt, dann meint er in der Regel die gottfeindlichen Engelwesen, die Dämonen. Und glauben Sie mir, die Epheser, die wussten, was Dämonen sind. Es gab in Ephesus eine schlimme okkulte Tradition. Und viele Christen, die zu Jesus fanden, als sie Christen wurden, wurden von Jesus herausgelöst aus schlimmen, okkulten Bindungen. Und als die ersten Gemeinden der Leute sich sammelten, da machten sie dann nach einiger Zeit eine riesige Zauberbücherverbrennung in der Stadt Ephesus, um zu zeigen, das ist Vergangenheit für uns. Unser Leben gehört Jesus. Also, die wussten, was Mächte der Finsternis sind. Und Paulus sagt, Jesus ist so viel höher, auch über die. Und in Kolosser 2, Vers 15 sagt er über Jesus, er hat die Gewalten und die Mächte entwaffnet. Und genau das ist endgültig an Himmelfahrt besiegelt worden. Er ist jetzt der Herr über alle. Und es wird das jetzt endgültig festgemacht, was in der Auferstehung und in der Kreuzigung, wo er die Sünde für uns trug, schon begann. Jesus hat jetzt endgültig alle Macht über die bösen Mächte. Und das wurde schon zu seinen Lebzeiten deutlich. Wenn Sie etwa denken an die Dämonenaustreibung, die Jesus vorgenommen hat, wo ganz bizarre Situationen uns manchmal geschildert werden und wo ganz klar war, Jesus kann mit einem Wort, Jesus hat nicht irgend so einen spektakulären Exorzismus betrieben, sondern Jesus hat mit einem Wort gesagt und hier ist Schluss, deine Macht ist beendet. Und sie mussten ihm gehorchen. Das ist die Macht, mit der Gott wirkt. Und Paulus sagt, sieh dir genau diese Macht an. Das ist dieselbe Macht, mit der Gott in deinem Leben wirkt. Unfassbar. Und Jesus hat wirklich Macht über alle Mächte der Welt. Darum kann Johannes später schreiben in 1. Johannes 4, der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Der Teufel hat in der Welt noch eine ganze Menge zu sagen und zu tun. Und er kann sich an vielen Stellen noch erstaunlich durchsetzen. Aber das wird nicht mehr lange währen. Seine Macht ist begrenzt. Und der in euch ist, sagt Johannes, der ist größer als der, der in der Welt ist. Und Paulus fügt dann noch etwas hinzu. Schauen Sie, wie gründlich er ist. Und deswegen müssen wir in unserer Bibelauslegung auch gründlich sein. Gott hat uns hier wirklich Wort für Wort gegeben durch seinen Apostel. Und Gott will nicht, dass wir da einfach einmal locker durchsausen, sondern er will, dass wir genau hingucken. Und hier steht es jetzt. Über jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt wird, in Vers 21. Das heißt, nicht nur die finsteren Mächte sind gemeint, sondern jeder denkbare Name, auch die guten Engel Gottes und alle menschlichen Machthaber. Und dann fügt Paulus hinzu, jetzt und in der zukünftigen Welt. Es ist also wirklich alles umgriffen von dieser Formulierung. Paulus will auf Nummer sicher gehen. Und er sagt, es ist jeder Zweifel auszuschließen. Es kann nicht sein, dass irgendwo irgendeine Macht größer und stärker ist als Jesus. Er ist der Größte. Und das ist mit Himmelfahrt endgültig besiegelt. Und diese Macht, mit der Gott Jesus über alle Mächte gesetzt hat, das ist dieselbe Macht, mit der er in dir wirkt. Er hat alles seinen Füßen unterworfen, steht hier auch, die ganze Schöpfung, das gesamte Universum, die ganze Architektur dieser Welt. Der Hebräerbrief sagt, Jesus ist der Erhalter dieser Welt. Wenn Jesus seine Hand abzöge, würde morgen die gesamte Statik, die gesamte Balance dieser Welt, die gesamte Atmosphäre in sich zusammenkrachen. Es würde das totale Chaos geben, wenn Jesus morgen nicht mehr seine Hand drüber halten würde über dieser Welt. Und das ist Himmelfahrt besiegelt und nochmal bekräftigt. So sagt es Paulus. Und schauen Sie, das will ich nochmal sagen, auch in diesem Fall liegt die Macht Jesu nicht jederzeit auf der Hand. Obwohl Jesus herrscht, gibt es noch relative Bewegungsmöglichkeit für den Teufel. Obwohl Jesus herrscht, gibt es noch Katastrophen in der Schöpfung. Aber die eigentliche Entscheidung ist gefallen. Und wenn Jesus wiederkommt am Ende der Zeit, dann wird er das endgültig sichtbar machen und dann wird sich dem nichts mehr entgegenstellen können. Und schauen Sie, manchmal wird schon hier auf dieser Erde sichtbar, wie Gottes Wege ausgehen und wie seine Pläne aufgehen. Da hatte jemand eine schwere Krankheit bekommen und Gott hat in dieser Krankheit wirklich zu ihm geredet. Und hinterher hat dieser Christ gesagt, ich dachte immer, ich wäre Christ gewesen. Aber durch diese schwere Zeit habe ich erst gemerkt, wie oberflächlich mein Glaube bis dahin war. Und Gott hat mir diese Zeit geschickt, damit ich wirklich ganz zu ihm komme. Er hat es nur gut gemeint. Und natürlich, diese Verse zeigen hier bei aller noch geduldeten Restmacht des Bösen. Es gibt kein Ringen mit ungewissem Ausgang mehr. Die Würfel sind wirklich gefallen. Und das heißt, es gibt nichts Unkontrollierbares mehr. Wie gut ist das zu wissen? Wir haben manchmal den Eindruck, bestimmte Dinge sind unkontrollierbar. Wie es mit der Untersuchung ausgeht oder mit dieser oder jener Prüfung. Wir haben oft so den Eindruck, es ist uns alles aus der Hand genommen. Und Paulus macht hier deutlich, es gibt nichts Unkontrollierbares mehr, weil Jesus über eurem Leben wacht. Und wenn dich etwas trifft, dann nur deshalb, weil Gott es zumindest zugelassen hat. Und wenn Gott es zulässt, dann deshalb, weil er etwas Gutes damit vorhat. Also die Machtfrage ist geklärt. Denn die Macht, die Gott an Christus beweist, das ist die überragende Größe seiner Kraft auch an uns. Gottes Macht ist viel, viel stärker, als du denkst. Und dann zeigt Paulus diese Macht Gottes noch an einem letzten Punkt, der Jesus betrifft. Also er zeigt es an Jesu Macht über den Tod, er zeigt es an Jesu Macht über die Mächte der Welt in der Himmelfahrt und er zeigt es am Ende an Jesu Macht über die Gemeinde. Ist doch interessant, dass die Gemeinde hier auch noch direkt vorkommt. Dann sagt er nämlich in Vers 22, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist und erfüllt wird von dem, der alles in allem erfüllt. Das ist ein weiterer Hinweis auf die Macht Jesu. Er ist Haupt über alles und er ist zugleich das Haupt seiner Gemeinde. Die Bibel sagt, Jesus hat alle Macht in seiner Gemeinde. Und wo man sich seiner Macht, das heißt auch seinem Wort, mit dem Jesus regiert, nicht unterstellt, da ist auch keine Gemeinde. Aber Jesus regiert alles. Er hat alle Macht. Ein Mediziner hat diese Macht des Hauptes mal so erklärt. Er hat Folgendes gesagt. Im menschlichen Körper ist der Kopf die Quelle und das Zentrum der Macht. Der Körper bezieht seine Lebensenergie vom Kopf. Es gibt keinen Teil des Körpers, der nicht durch das Nervensystem kontrolliert wäre. Das Leben in jedem Muskel, in jedem Körperteil ist durch das Nervensystem übermittelt und jede Nerventätigkeit kann letztlich zum Gehirn als Ausgangspunkt zurückverfolgt werden. Es ist das Zentrum, es ist die Quelle, die jede Nerventätigkeit des Körpers kontrolliert und zwar in jedem Teil des ganzen Systems. Und dann fügt dieser Arzt hinzu, wenn der Apostel Jesus als Haupt der Gemeinde bezeichnet, dann meint er genau das. Jenseits von Jesus haben wir kein echtes Leben. Alle Macht kommen von ihm. Das macht Paulus deutlich. Das ist die Macht. Es geht alles durch Christus in seiner Gemeinde. Und mit dieser Macht, die ganz von ihm kommt, mit dieser selben Macht, mit der Gott durch Christus wirkt, mit dieser Macht wirkt er auch in deinem Leben. Und damit haben wir ein ganz klares Ergebnis aus diesen wunderbaren Versen, die auf den ersten Blick etwas kompliziert wirken, aber uns eine ganz klar strukturierte Botschaft übermitteln. Paulus sagt, wenn du Gottes Macht verstehen willst, wie umfassend sie ist, dann musst du auf Jesus schauen. Auf seine Macht über den Tod, auf seine Macht über alle Mächte in der Himmelfahrt und auf seine Macht in der Gemeinde. Und dann siehst du, Gottes Macht ist viel stärker, als du denkst. Und mit exakt dieser Macht wirkt Gott auch an dir. Und mit exakt dieser Macht wacht Gott auch über deinem Leben. Gottes Macht ist für dich da. Zwei großartige Wahrheiten, die Gott uns hier zeigt heute Morgen. Und da wird nochmal deutlich, Gott handelt mit seinen Kindern nicht wie ein Uhrmacher, der die Uhr einmal aufzieht und dann läuft sie von selbst weiter. Also Gott führt uns zum Glauben, gibt uns so ein bisschen Kraft und dann müssen wir allein weiterleben. So ist es nicht. Sondern von dem Augenblick an, als der lebendige Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat und als er dich zur Bekehrung geführt hat und als er dein Herz ganz unter seine Führung genommen hat, von dem Augenblick an ist er mit seiner ganzen Macht bei dir gewesen. Er arbeitet an dir, er trägt dich, er erzieht dich, er hält dich fest. Der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird's auch vollenden auf den Tag Jesu Christi, bis du am Ziel bist in seinem Reich. Und dafür, sagt Paulus, gebe Gott euch erleuchtete Augen. Das möge er euch ganz klar vor Augen führen, denn ihr werdet dann ganz anders leben. Wenn ihr diese Macht kennt, wenn euch diese Macht bewusst ist, dann werdet ihr viel getrösteter leben. Wir sind oft so ungetröstet, weil wir so blind sind für Gottes Macht. Wie schnell werden wir verzagt, wie schnell werden wir mutlos, weil wir die Machtverhältnisse völlig falsch einschätzen. Das haben wir auch bei David und Goliath gesehen. Ja, wie leicht lassen wir uns dazu verleiten, diese sichtbare Wirklichkeit für die letzte Wirklichkeit zu halten. Wie schnell geht das, dass wir Dinge, die in Gottes Augen gar nicht groß sind, für übermächtig und gefährlich halten. Da musste ich dran denken, vor etlichen Jahren, als die Tabea noch ganz, ganz klein war, da war sie einmal ganz entsetzt bei einer Hausaufgabe. Sie hatte nämlich, ich weiß nicht, ob das heute auch noch vorkommt, sie hatte aus Versehen ein Arbeitsblatt zu viel ausgefüllt. Und sie machte sich nun große Sorgen, was denn der Lehrer dazu sagen würde. Und wir haben alles versucht, sie zu beruhigen und gesagt, Mensch, das Kind ist doch besser zu viel als zu wenig, kann doch gar nichts passieren und so weiter. Aber in ihrer kleinen Kinderwelt war das ein riesiges Problem. Ich erinnere mich noch genau an die Situation. Und sie sagt, es ist mir so peinlich und wie soll es denn nun werden? Und da muss ich dann dran denken, wir Erwachsenen sind oft überhaupt nicht anders. Kein bisschen. Wir sorgen uns wegen Dingen, die aus unserer Mini-Perspektive ganz groß erscheinen, aber in Gottes Augen wirklich eine Kleinigkeit sind. Und wie Tabea sich damals von uns kaum trösten lassen wollte, so lassen wir uns von Gott kaum trösten, weil wir in unserer kleinen Kinderwelt bleiben und mit Gottes Macht nicht rechnen. Und darum betet Paulus um erleuchtete Augen für die wirkliche Macht, weil wir nur darin realistischen Trost finden und echte Stärkung. Schauen Sie, menschlich gesehen waren die Auka-Missionare gescheitert. Aber aus Gottes Perspektive sah es ganz anders aus. Noch durch ihren Tod konnte die Macht Jesu wirken. Und es war der erste Schritt. Und dann, 6 Jahre später, gingen die Frauen nochmal hin. Sie gingen nochmal hin, stellen sich das vor. Warum? Weil sie die Augen hatten für die Macht Gottes. Weil sie das kapiert hatten, was hier in Epheser 1 steht. Und 6 Jahre nach dem Märtyrertod der Männer wurden die ersten Aukas Christen. Und die Ehefrau von Jim Elliot hat vor wenigen Jahren in einem IDEA-Interview gesagt, sie hätte Briefe von etlichen Missionaren bekommen, die gesagt haben, den Tod ihres Mannes und seiner Freunde damals hat Gott benutzt, um uns noch Jahre später in den Dienst zu berufen. Gott hat uns durch dieses Beispiel selber ermutigt und angespornt, Missionare zu werden. Und so sind aus dem Tod der Missionare in Ecuador dann viele andere Missionare hervorgegangen. Gott wirkt mit seiner Macht. Wer Gottes Macht hat und von Gottes Macht weiß, der ist unendlich getröstet. Das ist das eine. Und dann ist noch etwas anderes da. Wer von Gottes Macht weiß, Der ist zum Handeln ermutigt. Wer von Gottes Macht weiß, der hat eine ganz andere Perspektive. Und wenn er sagt, gut, Gott ist bei mir, ich habe Angst vor vielem, ich bin feige, ich bin schwach, aber Gott ist ja da mit seiner Macht. Und wer das vor Augen hat, der kann ganz anders handeln, der ist ganz anders sich seiner Freiheit bewusst. Und deswegen will ich Ihnen das noch sagen, es ist so wichtig, dass wir diese Kraft uns bewusst machen und kennen. Sonst kann es uns ganz schnell so gehen wie jenen Wachteln, die ein Bauer mal auf einem Markt in Indien verkaufte. Er hatte sich das sehr schön ausgedacht, er hatte jedem Vogel so eine Schnur ums Bein gebunden, damit die nicht wegfliegen konnten. Und die Schnüre hatte er dann an einem Ring in der Mitte befestigt und dieser Ring war mit einem Pflock im Boden festgehalten. Also da dran die Wachteln an der Schnur und dann liefen die Wachteln hintereinander im Wachtelschritt immer im Kreis herum. Gut, wie Zirkuspferde, konnte man meinen. Und dann kam ein Brahmane vorbei, der so große Ehrfurcht vor dem Leben hat und nun die armen Geschöpfe da gefährdet sah und erkundigte sich nach dem Preis dieser Wachtelzirkustruppe und sagte zu den Bauern, ich möchte sie alle kaufen. Und der Bauer sagte, gut, das ist der Preis, der Brahmane bezahlte, so. Und jetzt sagte der Brahmane, möchte ich diesen Vögeln die Freiheit schenken. Schneiden Sie die Schnüre durch und lassen Sie die Wachteln frei. Der Bauer tat, was man ihm sagte, er schnitt die Schnüre durch, schnipp, schnapp. Aber was passierte? Die Wachteln marschierten weiter im Kreis herum. Die hatten nicht begriffen, wie frei sie waren. Und schließlich verscheuchte sie der Bauer, husch, husch, und dann flogen sie mal kurz weg und dann kamen sie wieder und dann liefen sie wieder im Kreis. So ist es berichtet. Und so ähnlich geht's uns auch. Wir sind frei geworden von der Macht der Sünde. Christus hat eingegriffen in unser Leben. Er hat uns die Vergebung unserer Schuld geschenkt. Er hat unser Leben neu gemacht, unter seine Herrschaft gestellt. Und wie oft sehen wir das nicht? Wir laufen wie die Wachteln, die Schnüre sind längst durchgeschnitten. Aber wir laufen immer noch im Kreis unseres kleinen mittelmäßigen Lebens. Im Kreis unseres kleinen, selbstbezogenen, egoistischen Lebensstils. Im Kreis unseres Kleinglaubens. Im Kreis unserer Trägheit. Und so laufen wir und laufen, obwohl die Schnüre längst durchgeschnitten sind. Wir sagen, warum hilft Gott uns nicht? Und er hat es schon längst getan. Und wir sind frei. Und auch deswegen schenkt uns Gott diesen Bibeltext, um uns dafür die Augen zu öffnen. Du bist frei. Christus hat mit seiner Macht in dein Leben eingegriffen. Wenn du Christ geworden bist, wenn du dich bekehrt hast, wenn du deine Schuld zu ihm gebracht hast, wenn er dein Herr ist, dann bist du frei. Und er zeigt dir seine Macht, damit du unendlich getröstet bist und getröstet durch dieses Leben gehen darfst und damit du ermutigt bist zum Handeln und dein Leben für ihn einzusetzen. Und das, liebe Mitchristen, das ist der Dienst, den uns dieser Himmelfahrtstag wirklich tun will. Er will uns die Augen öffnen für die Macht des Herrn Jesus, damit wir in unserem Alltag ganz nüchtern mit dieser Macht und mit dieser Gegenwart, mit diesem Herrn rechnen. Wir haben ganz deutlich gesehen, der Herr Jesus räumt nicht automatisch alle unsere Hindernisse aus dem Weg. Aber er führt uns mit sicherer Hand den Weg, der genau richtig ist. Er ist der Herr. Er hat alle Macht. Und es gibt nichts Größeres, als diesem Herrn auf ewig zu gehören. Und so werden wir es dann auch singen. Siegesfürste, Ehrenkönig, höchst verklärte Majestät, alle Himmel sind zu wenig, du bist drüber hoch erhöht. Sollt ich nicht zu Fuß dir fallen und mein Herz vor Freude wallen, wenn mein Glaubensaug betracht, deine Glorie, deine Macht. Lassen Sie uns das jetzt miteinander singen. Lied Nummer 95 aus dem Evangelischen Kirchengesangbuch, die Strophen 1 und 2 und 5 und 6. 95, 1 und 2 und 5 und 6.